Ja, meine Damen und Herren, rücken Sie doch durch, wo noch freie Plätze zwischendrin sind. Bitte. Ja, wir folgen der Spur Max Webers zu den Quellen des ökonomischen Rationalismus. Ich habe Ihnen letztes Mal die berühmten Ratschläge Franklins an seinen Sohn vorgelesen. Das ist Webers Schlüsseltext für den Geist des Kapitalismus. Sie erinnern sich, bei diesem Gelderwerb als Selbstzweck ist nicht der leiseste Anflug eines schlechten Gewissens. Im Gegenteil, die Geldvermehrung um der Geldvermehrung willen ist eine sittliche Pflicht des Menschen. Webers Pointe, die er in seinen Aufsätzen zur protestantischen Ethik ausführt, liegt nun darin, dass er die Genese rationalkapitalistischer Wirtschaftsgesinnung unter Bezug auf eine Sphäre erklären möchte, die gleichsam am anderen Ende dessen liegt, was als rational angesprochen werden kann, nämlich der Sphäre des Glaubens. Weber schreibt, ich zitiere, man kann eben, dieser einfache Satz, der oft vergessen wird, sollte an der Spitze jeder Studie stehen, die sich mit in Häkchen Rationalismus befasst, man kann das Leben unter höchst verschiedenen letzten Gesichtspunkten und nach sehr verschiedenen Richtungen hin rationalisieren. Rationalismus, rationalisieren setzt er immer in Anführungszeichen. Der Rationalismus ist ein historischer Begriff, der eine Welt von Gegensätzen in sich schließt, und wir werden gerade zu untersuchen haben, wes Geisteskind diejenige konkrete Form rationalen Denkens und Lebens war, aus welcher jener Berufsgedanke und jenes, wie wir sahen, vom Standpunkt der rein eudämonistischen Eigeninteressen, also dem Glücksstreben, aus so irrationale sich hingeben an die Berufsarbeit erwachsen ist, welches einer der charakteristischen Bestandteile unserer kapitalistischen Kultur war und noch immer ist. Uns interessiert hier gerade die Herkunft jenes irrationalen Elements, welches in diesem wie in jedem Berufsbegriff liegt. Zitat Ende. Also das irrationale Element des rationalen berufsmäßigen Gelderwerbs, das interessiert ihn und das verweist in die Sphäre der religiösen Überzeugungen, der Sphäre des Glaubens. Also Weber, so kann man sagen, reagiert auf die Krise der Rationalität um 1900 mit einer Anamnese, mit einer Erinnerung an den irrational-religiösen Ursprung rational-kapitalistischen Handelns. Holen Sie sich doch noch die Stühle, müssen Sie da nicht hocken, sonst rücken Sie vielleicht ruhig ein, dass an den Rändern noch zu spät kommende Nachkommen. Ja, also der Ausgangspunkt war ja für mich immer die Krise der Rationalität um 1900 und Weber reagiert eben mit einer Anamnese an den religiösen Ursprung dieses rationalen Handelns. Und meine Damen und Herren, wenn wir zu Sigmund Freud kommen, so werden wir sehen, dass Freud für seine Reaktion auf die Rationalitätskrise um 1900 einen ganz anderen Bezugspunkt wählt als Weber. Lassen Sie mich im Sinn der Topologie des Irrationalen nochmal pointiert sagen. Nicht wahr? Weber reagiert auf die Krise des Rationalitätsbegriffs mit dem Griff nach oben, ganz oben zu den höchsten Werten, dem Absoluten, dem Heiligen. Und Weber und Freud, das werden wir sehen, reagiert auf die Krise des Rationalitätsbegriffs mit dem Griff nach unten, ganz tief unten zu niedersten Bereichen vegetativ-animalischen Lebens, dunkler Triebe, hässlicher, verwerflicher, anrüchiger, vor allem auch lichtscheuer, perverser Ambitionen. Zu Weber zurück, das ist eigentlich die Pointe meiner Konstellation dieser beiden Autoren. Zu Weber, wie kann man den irrationalen Gesichtspunkt verstehen, der zur rational-kapitalistischen Wirtschaftsgesinnung geführt hat? Man muss zunächst einmal auf die religiösen Vorstellungen eingehen, das heißt die Dogmatiken der Konfessionen und ihre Lehren untersuchen. Das ist Webers Weg. Man muss die charakteristische Eigenart und die Unterschiede der konfessionellen religiösen Glaubenswelten in sie eindringen. Die Art des Glaubens muss rekonstruiert werden, um eben den subjektiv gemeinten Sinn verständlich zu machen. Religiöse Praktikanten handeln in ihrem Glauben, und um das Handeln zu verstehen, muss man eben auf den Glauben gehen. Das ist Webers Ansatz. Dogmatische Aussagen über das Verhältnis von Gott und Mensch haben nämlich nicht nur eine rein spekulative Bedeutung, sie sind auch nicht bloßer Überbau, wie Marx sagen würde, sondern der religiöse Praktikant, der an die dogmatischen Aussagen glaubt, richtet eben sein Handeln unter anderem auch nach den Ethiken aus, die aus den Dogmatiken abgeleitet werden. Er wird sich zum Beispiel die Frage stellen, was muss ich tun, um ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen? Was muss ich tun, um mein Seelenheil zu erringen? Was muss ich tun, um vor Gottes Gericht bestehen zu können und so weiter? Das heißt, aus theologischen Konstruktionen fließen Ethiken und aus Ethiken Konzepte der Lebensführung und eben Praxis. Weber geht diesen Zusammenhängen im Einzelnen nach. Ich raffe das etwas kurz zusammen. Wer daran glaubt, dass Priester eine von Gott abgeleitete Autorität haben, die Sünden zu vergeben, das heißt den Einzelnen moralisch zu entschulden, der wird sein Leben anders führen als jemand, der glaubt, mit den Mitteln dieser Welt, etwa wie Beichte, Buße, Ablass, Wallfahrt, könne man überhaupt keine sichere Entschuldung im moralischen Bereich erreichen. Der erstere Mensch wird darauf vertrauen, dass aufrichtige Reue verbunden mit rituellen Handlungen sein Schuldkonto wieder in die schwarzen Zahlen bringt. Der zweite, der muss eben ganz allein darüber wachen, dass er nicht daran verzweifelt, von Gott gnädig angenommen zu werden. Die moralische Anspannung ist im zweiten Falle größer, so Weber. Der Mensch muss seine Frömmigkeit tiefer legen, innerlicher auffassen, vor allem deshalb, weil ihm eben äußerliche rituelle Mittel dogmatisch versagt sind. Sie machen nach der Lehre keinen Sinn. Der erstere Typ, hier ganz grob charakterisiert natürlich, entspricht der traditionell katholischen Auffassung, der zweite Typ der lutherisch-protestantischen. Nun gibt es neben dem lutherischen Protestantismus bekanntlich noch andere Glaubenslehren, die im Zeitalter der Glaubensspaltung um 1500 auftauchen. Also die wesentlichen Gruppen, das sind die Wiedertäufer mit der Zentralfigur Thomas Münzer, eben die Lutheraner mit Luther und die Calvinisten mit Johannes Calvin. 1500, das ist hier der neuzeitliche Bezugspunkt für den Startpunkt der Moderne. Weber geht den Zusammenhängen im Einzelnen nach. Wenn jemand daran glaubt, dass das in der Bibel verkündete Reich Gottes auf Erden schon sehr nahe ist, wenn er sich zum Beispiel an den Lehren des kalabresischen Abtes Joachim von Fiore orientiert, auf den ich vor einiger Zeit in meiner Religionsvorlesung ausführlich eingegangen bin, dann wird sich seine Lebensführung ganz auf die Erwartung der Wiederkunft Christi richten. Und vielleicht wird er auch als guter Christ seinen Teil aktiv dazu beitragen, dass das Reich Gottes kommt. Und dies kann eben durchaus, wie bei den täuferischen Sekten Thomas Münzers, revolutionäre Züge annehmen. Und später, wenn wir zu Ernst Bloch kommen, werde ich noch mehr über diese Strömung sagen können. Anders Luther. Luther sagte dagegen, der Spruch ist ja bekannt, nicht wenn morgen die Welt untergeht, dann wolle er heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Das ist diese tiefe innerliche Frömmigkeit, die den Menschen ganz zeitlos vor Gott sieht. Und Luther war ja auch ein erbitterter Bekämpfer der wiedertäuferischen Revolutionäre. Aus dem lutherischen Protestantismus fließt nun, wenn man der Weberschen Argumentation folgt, eine Lebensführung, die für die Entstehung des kapitalistischen Geistes ein wichtiges Element beisteuert, nämlich der Mensch, der gottgefällig leben will, er hat sich, wie Luther sagt, zu schicken. Er hat den Beruf, das heißt den Platz, wo ihn der liebe Gott eben mal hingestellt hat, er hat diesen Beruf anzunehmen. Er hat sich demütig zu fügen. Dieser luthersche Schickungs- und Berufsgedanke bedeutete für die, die daran glaubten, eine enorme religiöse Aufwertung weltlicher Berufsarbeit. Der Mönch, der ins Kloster geht, oder der Eremit, der die Welt flieht und einsam in den Wäldern nur mit Gott Zwiesprache halten will, er galt dem mittelalterlichen Katholizismus als ein leuchtendes Idealbild einer optimalen Erfüllung göttlicher Gebote. Man musste nicht Mönch werden. Auch als christlicher Krieger kam man in den Himmel. Aber die mönchische Weltflucht war der Lehre nach die konsequenteste Lebensführung im Sinne der Imitatio Christi. Weltliche Berufsarbeit war nicht verboten, sie war anerkannt, aber sie diente eben bloß der Besorgung irdischer, leiblicher Nöte, wie Thomas von Aquin sagt. Luther hat also mit diesem Schickungs- und Berufsgedanken, nicht, dass man den Platz, wo Gott einen hingestellt hat, annimmt, er hat die Welt der Arbeit gleichsam geheiligt. Wer sich in seine Stellung, in seinen Beruf fügt, gläubig ausharrt, der hat Aussicht auf die höchsten Gnadenprämien, die es zu vergeben gibt. Luthers Lehre, wie gesagt, für Weber ein Baustein für religiöse Lebensführungskonzepte, in denen sich kapitalistischer Geist ankündigt, auf jeden Fall erstmal die Heiligung der Berufstätigkeit. Einen festen Beruf muss man haben, haben Ihnen Ihre Eltern ja auch gesagt, nicht? Aber das Ganze ist bei Luther noch nicht so sehr dynamisch. Der Mensch vertraut auf Gott, schickt sich in seine Stellung, mehr kann er und mehr muss er auch nicht nach dieser Lehre machen. Ganz anders der Reformator Johannes Calvin. Was ist, wenn jemand glaubt, Gott hat, da er allwissend und allmächtig ist, schon zu Urzeiten festgelegt, welcher Mensch in den Himmel kommt und welcher Mensch in die Hölle kommt? Auch das ist eine dogmatische Lehre, bekannt als sogenannte Prädestinationslehre, also Lehre von der Vorausbestimmung. Und das war die Lehre Calvins. Gott hat vorherbestimmt, wer sein endgültiges Seelenheil erreichen und wer es nie erreichen wird. Und Calvin lehrte, das ist prädestiniert, aber wir wissen es nicht. Prädestinationslehre ist nicht Calvins eigene Erfindung, der späte Augustinus in der Spätantike hat dieses schwierige Problem auch noch dem Mittelalter überlassen. Ja, meine Damen und Herren, wer nun nicht glaubt oder an sowas nicht glaubt, den lässt das ja alles kalt. Aber die Frage ist, was ist mit denen, die solche Lehren glauben? Welche Effekte auf die Lebensführung hat das? Man könnte ja zunächst denken, wenn man Calvin folgt, dann ist ja eigentlich alles egal. Wenn mein Seelenheil so oder so prädestiniert ist, was soll's? Machen wir, was wir wollen. Es ist ja eh prädestiniert. Das heißt, eine Art fatalistische Haltung wäre durchaus denkbar. Weber diskutiert das auch. Aber so sein Argument, es steckt ja doch ein Stachel in der Sache. Es kann ja sein, dass es prädestiniert ist, wenn es denn schon ist. Man möchte es ja vielleicht doch einfach gerne mal wissen, ob es so oder so ausgehen wird. Sie merken, die Lehre Calvins enthält eine enorm spannungsreiche Konstruktion. Das ist, wenn man sich versucht, da mal psychologisch hineinzufühlen, eigentlich ja eine unerträgliche Lage. Und die Gläubigen hatten auch ihre Schwierigkeiten damit. Weber spitzt nun die Frage darauf zu, ich zitiere, das für uns entscheidende Problem ist, wie wurde diese Lehre, also die Lehre Calvins, ertragen? In einer Zeit, welcher das Jenseits nicht nur wichtiger, sondern in vieler Hinsicht auch sicherer war als alle Interessen des diesseitigen Lebens. Die eine Frage musste ja alsbald für den einzelnen Gläubigen entstehen und alle anderen Interessen in den Hintergrund drängen. Bin ich denn erwählt? Und wie kann ich dieser Erwählung sicher werden? Zitat Ende. Der erste Effekt dieser Spannung ist, so Weber, zunächst einmal die gesteigerte Aufmerksamkeit, die gesteigerte Wachheit dem Geschehen gegenüber, die zum zweiten Effekt führt, nämlich der Suche nach irgendwelchen Anzeichen oder Hinweisen, die einem Aufschluss geben können, ob man erwählt ist oder nicht. Aber Zeichen, das wissen Sie, müssen irgendwie sichtbar sein. Für Luther war es klar, der innere feste Glaube allein reicht aus, egal wie die Welt aussieht. Bei Calvin anders, die Zeichen sind wichtig. Es muss sich um Phänomene handeln, die man irgendwie erfahren kann oder sehen kann. Nun hatte Calvin über diejenigen, die für die Hölle prädestiniert sind, in seiner Lehre geschrieben, ich zitiere Calvin jetzt, was die bösen, gottlosen Menschen betrifft, welche Gott als ein gerechter Richter um früherer Sünden willen verblendet und verhärtet, so entzieht er ihnen nicht allein seine Gnade, durch welche ihr Verstand hätte erleuchtet und ihre Herzen ergriffen werden können, sondern zuweilen entzieht er ihnen auch die Gaben, die sie hatten, und bringt sie mit solchen Gegenständen in Beziehung, auf welche ihre Verderbnis eine Gelegenheit zur Sünde macht. Das ist spannend, nicht wahr? Und die Frage ist, wie wird nun das soziale Handeln einer religiösen Gemeinschaft aussehen, die an so etwas glaubt? Nun, zunächst zwei Dinge sind einfach konsequent. Erstens, man muss sich für erwählt halten. Und man muss jeden Zweifel an der Erwähltheit, an der positiven Prädestination als eine Anfechtung des Teufels abweisen. Und zweitens, man muss diese Erwähltheit zeigen. Man muss selbstgewiss auftreten. Ja, warum? Um nicht von den anderen Gemeindemitgliedern verdächtig zu werden, ein perspektivischer Sohn oder eine perspektivische Tochter des Satans zu sein. Und wie zeigt man das? Wie macht man das sichtbar? Man zeigt es durch die Art der Lebensführung. Und das heißt wiederum zweierlei. Erstens, das beste Mittel, die Zweifel an der eigenen Heilsgewissheit zu zerstreuen, die Zweifel, ob man nun erwählt ist oder nicht, das beste Mittel, diese Zweifel zu zerstreuen, ist rastlose Berufsarbeit. Sie kennen den Spruch. Arbeit ist die beste Medizin. Der Spruch geht allerdings calvinistisch weiter. Arbeit ist die beste Medizin gegen alles Grübeln und Gründeln im unerforschlichen Ratschluss Gottes. Und die zweite Konsequenz? Der Erfolg der Arbeit, der sich bei solch rastloser Tätigkeit einstellen kann, er kann ja auch ein Zeichen der Erwähltheit sein. Misserfolg im Leben kann ja nach der Lehre Calvins ein Zeichen sein, zu den Verworfenen zu gehören. Wohlgemerkt, es kann ein Zeichen sein. Calvin selbst war weit davon entfernt, dies zu einem sicheren Zeichen zu erklären. Aber die insgesamt schwer erträgliche Lehre der Prädestination lässt die Gläubigen sich an jedes noch so zweifelhafte Zeichen klammern, um der Certitudo Salutis, der Heilsgewissheit, sich zu vergewissern. Von einem Bekannten aus Ostfriesland, wo der Calvinismus ja eine starke Prägung hatte, er hat mir erzählt, seine Großmutter, gläubige Calvinistin, die hatte zur Lösung des Prädestinationsproblems eine Taube gesichtet, die am Küchenfenster sich immer niedersetzte und dort Reste aus der Küche oder was haben wollte. Und sie dachte, das ist der Heilige Geist und wenn die Taube kommt, das ist ein Zeichen dafür, dass ich positiv prädestiniert bin, dass ich zu den Erwählten hören. Was hat sie gemacht? Sie hat natürlich mit ungeheurer Sorgfalt jeden Tag diese Taube gefüttert, dass sie immer wieder kam. Also hat sie die Sorge um ihr Seelenheil verloren. Menschen sind erfinderisch in solchen Beziehungen. Ja, der mittelalterliche Katholizismus und der Calvinismus, sie bilden bei Weber gleichsam entgegengesetzte Typen sozialen Handelns heraus. Er schreibt, jetzt Weber-Zitat, der normale mittelalterliche katholische Laie lebte in ethischer Hinsicht gewissermaßen von der Hand in den Mund. Er erfüllte zunächst gewissenhaft die traditionellen Pflichten. Seine darüber hinausgehenden guten Werke aber blieben normalerweise eine nicht notwendig zusammenhängende, zum wenigsten eine nicht notwendig zu einem Lebenssystem rationalisierte Reihe einzelner Handlungen, die er je nach Gelegenheit, etwa zur Ausgleichung konkreter Sünden oder unter dem Einfluss der Seelsorge oder gegen Ende seines Lebens gewissermaßen als Versicherungsprämie vollzog. die konkrete Intentio der einzelnen Handlung, sie entschied über deren Wert und die einzelne gute oder schlechte Handlung wurde dem Handelnden angerechnet, beeinflusste sein zeitliches und sein ewiges Schicksal. Und dann schreibt Weber dagegen die Opposition. Der Gott des Calvinismus, sagt er, verlangte von den Seinigen nicht einzelne gute Werke, sondern eine zum System gesteigerte Werkheiligkeit. Von dem katholischen echt menschlichen Auf und Ab zwischen Sünde, Reue, Buße, Entlastung, neuer Sünde war keine Rede. Die ethische Praxis des Alltagsmenschen wurde so, also im Calvinismus, ihrer Plan- und Systemlosigkeit entkleidet und zu einer konsequenten Methode der ganzen Lebensführung ausgestaltet. Das Leben der Heiligen, also der calvinistischen Heiligen, heilig, weil sie ja alle glauben mussten, dass sie erwählt sind, nicht? Das Leben der Heiligen war ausschließlich auf ein transzendentes Ziel, die Seligkeit, ausgerichtet, aber, fährt Weber fort, eben deshalb in seinem diesseitigen Verlauf durchweg rationalisiert und beherrscht von dem ausschließlichen Gesichtspunkt Gottes Ruhm auf Erden zu mehren. Zitat Ende. Das ist die Pointe. Nicht? Ein irrationaler Gesichtspunkt führt zu Rationalisierung. Die Seligkeit war ausschließlich, die Praxis war ausschließlich auf das Ziel der Seligkeit ausgerichtet, aber eben deshalb, sagt Weber, durchweg rationalisiert. Ja, meine Damen und Herren, Seelenheil ist natürlich eine religiöse Kategorie, hat nichts mit Wellness zu tun. Sie bezieht sich auf das Leben nach dem Tode. Wie kann man dieses Seelenheil sichern? Und dazu muss in diesem Leben etwas getan werden. Es muss dem Seelenheil entsprechend gehandelt werden. Um es kurz zu machen, die heidnischen germanischen Stämme, unsere Vorfahren, was machten die? Die gaben den Toten die nötigen Dinge mit ins Grab, damit es der Mensch hinterher besser hat oder gut hat. Die mittelalterliche katholische Kirche, sie kämpfte jahrhundertelang gegen diese Grabbeigaben. Sie beanspruchte, der verlängerte Leib Gottes auf Erden zu sein, und wer etwas für sein Seelenheil tun wollte, der musste gute Werke, Handlungen im Sinne der Kirche tun. Also das Gold gehört nicht ins Grab, sondern in die Kirche, was Sie heute noch am Münsterschatz in Freiburg besichtigen können. Die Sorge um das Seelenheil wird man los durch einzelne gute Werke, deren durchaus materielle Effekte, eben Schenkungen, der Kirche zugute kamen. Und man büßte seine Sünden periodisch durch Wallfahrt, Teilnahme an Kreuzzügen, Schenkungen an die Kirche oder durch den Kauf von Kreditpapieren, hätte ich fast gesagt, von Ablasszetteln, sogenannten Ablasszetteln. Hier ein Ausschnitt aus einem Flugblatt von Holbein. Luther kämpfte bekanntlich gerade gegen diese Art der Heiligung der Handlungen, als ob man sich sein Seelenheil im Handel mit der Kirche erkaufen könnte. Nicht? Bekannt ist Luthers Auseinandersetzung mit Johann Tetzel. Das ist ein Fluchblatt gegen Tetzels Ablasshandel. Man kann sein Seelenheil sich nicht durch solche Aktionen erkaufen oder erhandeln. Im Gegenteil, wenn man nur fest an Gott glaubt und sich in sein irdisches Schicksal, seine Gesamtstellung und seinen Beruf fügt, dann hat man eine Chance, von Gott angenommen zu werden, so Luther. Calvins Lehre von der Prädestination aber setzte die Gläubigen unter Druck. Sie mussten sich schon für erwählt halten und brauchten nur, um dieser Tatsache auch nun wirklich sicher zu sein, Zeichen. Mit guten Taten war nichts zu erreichen. Man konnte sich die Seligkeit auch nicht kaufen. Die guten Taten waren allenfalls ein Mittel, um die Angst und die Ungewissheit loszuwerden. Dafür sind aber Einzelwerke ungeeignet, denn es steht ja schon fest, wer erwählt ist und wer nicht. Um Sicherheit zu gewinnen, muss das ganze Leben zu einem Zeichen der Erwähltheit werden. Das ganze Leben, das heißt die Gesamtform des Lebens, der Zusammenhang der Handlungen wird zeichenhaft und die Zeichen muss man auch rational kontrollieren. Die Namen dieser puritanischen Kirchen bringen dies zum Ausdruck. Wie nannten sie sich? Sie nannten sich Methodisten von Methode oder Präzisisten von Präzision. Rastlose Berufsarbeit und wache, methodisch kontrollierte Lebensführung, das sind Effekte, die sich bei denen eingestellt haben, die sich nach der Lehre Calvins und ihrer verschiedenen Variationen und zahlreichen Folgekirchen gerichtet haben. Ja, Sie warten auf die Pointe, was hat das alles mit der modernen Gesellschaft und dem Kapitalismus zu tun? Nun, die ahnen es, die Pointe ist einfach. Rastlose Berufsarbeit, Arbeit ist die beste Medizin gegen alles Grübeln und Gründeln im unerforschlichen Ratschluss Gottes, nicht? Rastlose Berufsarbeit und wache, methodisch-rationale Lebensführung haben wirtschaftliche Folgen, auch wenn sie nicht intendiert sind. Die Folge ist, die Gläubigen werden reicher. Was tun sie mit dem Besitz? Den Lehren zufolge dürfen sie den Besitz nicht mit ins Grab nehmen. Germanische Lösung ist nicht erlaubt. Sie dürfen auch den Besitz nicht der Kirche schenken, die mittelalterlich-katholische Lösung. Sie dürfen auch sich nicht in kontemplativer Frömmigkeit ergehen, lutherische Lösung, oder gar revolutionär das Reich Gottes herbeiführen wollen, die täuferische Lösung. Sie dürfen sich auch nicht ausruhen auf dem Besitz, das haben wir ja von Franklin gehört, weil dies eben dem Konzept rastloser Berufsarbeit und methodischer Gesamtlebensführung widerspräche. Was also tun mit dem Besitz? Meine Damen und Herren, darauf gibt es keine Antwort. Denn der Besitz selbst hat in dieser puritanischen Ethik streng genommen keinen Sinn. Er ist ja nur ein Zeichen für die Erwähltheit. Die puritanische Ethik ist, anders als der Kapitalismus unserer Tage, antikonsumtiv, radikal antikonsumtiv. Es muss rastlos weitergearbeitet werden. Die innerweltliche Askese, so nennt Weber das, sie ist ausweglos. Mit wachsendem Besitz wächst, wie soll das anders sein, die Versuchung, die religiösen ethischen Imperative zu lockern. Sind die äußeren Zeichen der Erwähltheit, etwa bei 500.000, 1 Million im Jahr, erstmal sichtbar geworden, kann man die Angst um Seelenheil etwas reduzieren? Die Angst kann abnehmen und damit kann die Bedeutung der Religion sinken. Es tut sich hier ein fataler Zirkel auf. Je konsequenter, methodisch, durchrationalisierter die Gläubigen ihr Leben führen, umso reicher werden sie und je reicher sie werden, umso mehr wachsen die Versuchungen des weltlichen Genusses. So kann es dazu kommen, dass der religiöse Sinn rationaler Lebensführung schwindet, aber die Form der rastlosen Berufsarbeit bleibt samt ihrem wirtschaftlichen Effekt der Akkumulation von Gütern. Hellsichtige Gläubige haben diese Zwickmühle schon früh erkannt. John Wesley, der Stifter der Methodisten, er schreibt im 18. Jahrhundert, und das zitiert Max Weber auch: Ich fürchte, wo immer der Reichtum sich vermehrt hat, da hat der Gehalt der Religion im gleichen Maße abgenommen. Daher sehe ich nicht, wie es nach der Natur der Dinge möglich sein soll, dass irgendeine Wiedererweckung echter Religiosität lange Dauer haben kann. Denn Religion muss notwendig sowohl in Arbeitsamkeit, Industry, als Sparsamkeit, Frugality, ausmünden. Und diese können nichts anderes als Reichtum hervorbringen. Aber wenn der Reichtum zunimmt, so nehmen Stolz, Leidenschaft, Weltliebe in allen ihren Formen zu. Wie soll es also möglich sein, dass der Methodismus, das heißt die Religion des Herzens, mag sie auch jetzt noch wie ein grünender Baum blühen, in diesem Zustand verharrt? Die Methodisten werden überall fleißig und sparsam, folglich vermehrt sich ihr Güterbesitz. Daher wachsen sie entsprechend an Stolz und Leidenschaft, an fleischlichen, weltlichen Genüssen und Lebenshochmut. So bleibt zwar die Form der Religion, aber der Geist schwindet allmählich. Gibt es keinen Weg, diesen fortgesetzten Verfall der reinen Religion zu hindern? Wir dürfen die Leute nicht hindern, fleißig und sparsam zu sein. Wir müssen alle Christen ermahnen, zu gewinnen, was sie können, und zu sparen, was sie können. Und das heißt, im Ergebnis reich zu werden. Zitat Ende, John Wesley, Stifter der Methodisten. Weber schließt an diese hellsichtige Beobachtung einer dilemmatischen Situation an. Modernes, zweckrationales Handeln in der Form rationaler Lebensführung und Berufsarbeit, das Signum eben der modernen Gesellschaft, stellt sich als eine unbeabsichtigte Folge einer spezifischen religiösen Orientierung dar. Nicht wahr? Die Form der Religion bleibt, aber der Geist der Religion schwindet allmählich. Das Säkulare, das Sichtbare an der Religion bleibt, aber die Intention, die Absicht, der Sinn verflüchtigt sich. Bei Weber heißt es zum Abschluss seiner Studie, und das sind Formulierungen, die Sie sehr oft zitiert finden und sehr berühmt geworden sind, da heißt es, ich zitiere, der Puritaner wollte Berufsmensch sein, wir müssen es sein. Denn indem die Askese aus den Mönchszellen heraus in das Berufsleben übertragen wurde und die innerweltliche Sittlichkeit zu beherrschen begann, half sie an ihrem Teile mit daran, jenen mächtigen Kosmos der Modernen an die technischen und ökonomischen Voraussetzungen mechanisch-maschineller Produktion gebundenen Wirtschaftsordnung zu erbauen, der heute den Lebensstil aller Einzelnen, die in dieses Triebwerk hineingeboren, nicht nur der direkt ökonomisch Erwerbstätigen, mit überwältigendem Zwange bestimmt und vielleicht bestimmen wird, bis der letzte Zentner fossilen Brennstoffs verglüht ist. Das ist 1906 geschrieben, wohlgemerkt. Ne? Und er fährt fort, nur wie ein dünner Mantel, den man jederzeit abwerfen könnte, sollte nach Baxter, einem anderen Theologen, nach Baxters Ansicht die Sorge um die äußeren Güter um die Schultern seiner Heiligen liegen. Aber aus dem Mantel ließ das Verhängnis ein stahlhartes Gehäuse werden. Indem die Askese, die Welt umzubauen und die Welt und in der Welt sich auszuwirken, unternahm, gewannen die äußeren Güter dieser Welt zunehmende, schließlich unentrinnbare Macht über den Menschen wie niemals zuvor in der Geschichte. Heute ist ihr Geist, ob endgültig, wer weiß es, aus diesem Gehäuse entwichen. Der siegreiche Kapitalismus jedenfalls bedarf, seit er auf mechanischer Grundlage ruht, dieser Stütze nicht mehr. Zitat Ende. Heute werden wir sagen, vielleicht der siegreiche Kapitalismus, seit er auf systemischer Grundlage beruht, bedarf dieser Stütze nicht mehr. Ja, meine Damen und Herren, mit dieser höchst eindrucksvollen Passage bin ich ja schon fast am Ende meiner groben Skizze der protestantischen Ethik von Max Weber. Man könnte viel dran anschließen. Vielleicht ein paar Bemerkungen noch dazu. Auf die Krise des Rationalitätsbegriffs um 1900 reagiert Weber mit einer Untersuchung über die Genese der rational-kapitalistischen Wirtschaftsgesinnung. Er macht eine historische Rekonstruktion, eine Anamnese, und in dieser Rekonstruktion legt er den Sinn frei, den diese Rationalität einmal gehabt hatte, und der Sinn, der nun verloren ist. Anders gesagt, oder schon mit Blick auf Freud gesagt, Weber leistet eine historische Erinnerungsarbeit, und diese Erinnerungsarbeit führt in einen Bereich, der all dem, was man auf den ersten Blick eben mit Rationalität verbindet, entgegengesetzt ist, nämlich im Bereich der Religion, des Absoluten, dem Heiligen, also dem, was menschliche Vernunft übersteigt. Es ist nicht so, dass die alten Puritaner den Kapitalismus gewollt hätten. Im Gegenteil, sie wollten Heilsgewissheit haben. Und die kapitalistische Rationalität ist eine unbeabsichtigte Folge dieses Strebens. Weber selbst sah sich und seine Zeitgenossen in der modernen kapitalistischen Gesellschaft wie in einem stahlharten Gehäuse, eine Formulierung, die Sie auch immer wieder zitiert finden, ein stahlhartes Gehäuse, aus dem der konstituierende Sinn entwichen ist. Zwar höchst rational, aber in gewisser Weise auf einer irrationalen Wertbasis ohne integralen Bezug. Weber hat nun durchaus gesehen und wohl auch tief mitempfunden, dass in diesem Gehäuse der modernen Gesellschaft zu leben nicht gerade einfach ist. Von daher meine Überschrift »Schwierige Moderne«. Und er ist auch unsicher, welche Perspektiven, welche Entwicklungsmöglichkeiten denn die moderne Gesellschaft haben könnte. 1905/6 schreibt er dann in den Schlusspassagen der protestantischen Ethik, ich zitiere, »Niemand weiß noch, wer künftig in jenem Gehäuse wohnen wird und ob am Ende dieser ungeheuren Entwicklung ganz neue Prophetien oder eine mächtige Wiedergeburt alter Gedanken und Ideale entstehen werden oder aber, wenn denn keins von beiden, mechanisierte Versteinerung mit einer Art von krampfhaften Sich-Wichtig-Nehmen verbrämt. Dann allerdings könnte für die letzten Menschen dieser Kulturentwicklung das Wort zur Wahrheit werden, Fachmenschen ohne Geist, Genussmenschen ohne Herz, dieses Nichts bildet sich ein, eine nie vorher erreichte Stufe des Menschentums erstiegen zu haben. Zitat Ende. Harte Sätze. Was hier formuliert ist, das liegt schon sehr nahe bei den Alternativen, die sich für den theoretischen Radikalismus nach dem Ersten Weltkrieg auftun werden. Entweder Wiederkehr eines integralen Sinnes als ganz neue Prophetien oder als Renaissancen, verloren geglaubter Sinnsetzungen. Und da können Sie ja mal überlegen, was das vielleicht zu tun hat mit der Konjunktur und der Diskussion um die Wiederkehr der Religion heute. Entweder sowas oder die andere Alternative, mechanisierte Versteinerung, Kristallisation, ein Begriff, der uns bei Arnold Gehlen wieder begegnen wird. Manchmal sagt man auch, Betonköpfe breiten sich aus. Nicht? Ein krampfhaftes Sich-Wichtig-Nehmen, ein Sich-Verbreiten von Pseudophänomenen, denken Sie an Adornos Diagnose der Kulturindustrie. Ja, meine Damen und Herren, Webers Modernitätskritik passt nicht recht zu ungeliebte Moderne, deshalb besser der Titel Schwierige Moderne. Ja, da bin ich eigentlich jetzt schon mit Weber zu Ende. Und wir haben noch, das Sommersemester ist kurz, deshalb springen wir gleich in unseren nächsten Punkt. Freud, Sigmund Freud. Auch ein Autor der schwierigen Moderne. Auch bei Freud geht es um die Krise des Rationalitätsbegriffs um 1900 dar. Aber für Freud stellt sich diese Krise, dem Arzt Freud, stellt sich diese Krise angesichts eines bestimmten Phänomens dar, nämlich der weiblichen Hysterie. Weber, so hatte ich gesagt, reagiert auf die Krise des Rationalitätsbegriffs mit der Erinnerung an die Genese des Geistes kapitalistischer Rationalität, Griff nach oben. Freud reagiert auf die Krise des Rationalitätsbegriffs mit dem Griff nach unten zu niederen Bereichen von Triebleben dunkler Art, nicht erklärbarer Art. Das ist eine Konstellation, die ist ja auch nicht zufällig, denn es liegt ja auch an unserem Begriff okzidentaler Rationalität, dass wenn wir von Vernunft reden, wir ja eigentlich immer zwei Gegner vor Augen haben, nämlich das Irrationale in zweifacher Gestalt, in Gestalt der gesteigerten Hingebung an absolute Werte oder in der Gestalt der Abhängigkeit von niederen Instinkten. Was Rationalität bedroht, ist entweder ein übersteigerter religiöser Fanatismus, der sich in einer überwältigenden Lichtfülle glaubt, einer Erwähltheit, oder eine archaische Triebhaftigkeit, eine wilde Natur, aus welchem Dunkel sie auch immer herrühren mag. Wenn Sie so wollen, eine Variation des alten anthropologischen Themas, der Mensch ein Wesen zwischen Engel und Tier. Der Glaube und die Triebe sind beide nicht sehr vernünftig. Es sind Phänomene, denen Weber und Freud eine erhebliche Macht zugebilligt haben. Weber der Religion, überhaupt das Kernthema seiner Soziologie, und Freud dem menschlichen Triebleben, überhaupt das Kernthema seiner Psychoanalyse. Und Weber versteht man dann ungenügend, wenn man seine Problemzone, nämlich die Verflechtung und Abgrenzung von Werturteil und rationaler Konsequenz, außer Acht lässt. Weber, der Soziologe, hat sich stets in Abgrenzung und Konkurrenz zum Heilslehrer gesehen, in Konkurrenz zum Priester oder zum Priesterintellektuellen. Da gibt es herrliche Passagen über diesen Typus von Intellektuellen bei Weber. Und Freud versteht man dann ungenügend, wenn man seine Problemzone, nämlich die Verflechtung und Abgrenzung von Körperlichkeit und psychisch-geistigen Phänomenen, außer Acht lässt. Freud, der Psychoanalytiker, hat sich stets in Abgrenzung und Konkurrenz zum traditionellen Arzt gesehen. Ja, die Krise des Rationalitätsbegriffs um 1900 hat sich also für Freud topologisch anders dargestellt als für Weber. In der Zeit, als Weber in den luftigen Höhen des Neukantianismus sich bewegte, hat es der Nervenarzt Freud mit einer ganz speziellen Krankheit zu tun, nämlich der berühmt-berüchtigten weiblichen Hysterie. Und ich denke, wir tun gut daran, den Rat Freuds zu befolgen. Er schreibt, ich zitiere, man versteht die Psychoanalyse immer noch am besten, wenn man ihre Entstehung und Entwicklung verfolgt. Und die Konfrontation mit der weiblichen Hysterie steht am Anfang der Arbeit Freuds. Ja, was ist weibliche Hysterie? Es lässt sich gut mit dem griechischen Arzt Hippokrates anfangen, denn seine Lehre hat über Jahrhunderte die Ärzte beschäftigt. Hysterie, so Hippokrates, das sind Störungen, die durch die Wanderungen des Uterus im Frauenkörper verursacht werden. Also salopp gesagt jetzt, der durch die sexuelle Enthaltsamkeit seiner Eigentümerin frustrierte Uterus, griechisch Hysteron, wandert im Körper umher, nicht mal hierhin, mal dorthin, um sich schließlich im Gehirn festzufressen, wo ihm die weiße Hirnsubstanz das zu spärlich zur Verfügung gestellte männliche Sperma ersetzt. Dabei erzeugt er Fieber, Ausdünstungen, Krisen, Kreischen und vor allem Konvulsionen aller Art. Hippokrates, 460 bis 377 vor Christi Geburt. Das ist natürlich, mein Freund Heveleit würde sagen, eine veritable Männerfantasie. Ich erspare Ihnen nun einen Durchgang durch die an sich ja sehr hochinteressante Deutungsgeschichte der Hysterie. Jedenfalls in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist es nun Schluss mit diesen ganzen wilden Spekulationen. Die Mediziner werden entschiedene Materialisten. Sie gehen davon aus, wie das ein Mediziner der Zeit formuliert hat, Naturforscher der Zeit, die gehen davon aus, ich zitiere Duguay-Rimont, dass im Organismus keine anderen Kräfte wirksam sind als die gemeinen physikalisch-chemischen, dass wo diese bislang nicht zur Erklärung ausreichten, mittels physikalisch-mathematischer Methoden entweder nach ihrer Art und Weise der Wirksamkeit im konkreten Fall gesucht werden muss oder dass neue Kräfte angenommen werden, welche von gleicher Dignität mit dem physikalisch-chemischen der Materie inhärenten und stets nur auf abstoßende oder anziehende Komponenten zurückzuführenden Elementen sind. Ja, soweit diese Auffassung. Von dieser, wie wir sagen können, physikalistischen Medizin her gesehen, war nun das Phänomen weiblicher Hysterie als Krankheit nicht zu begreifen. Von der alten Theorie des Hippokrates, dieser wandernden Gebärmutter, als Ursache der Hysterie blieben noch ein paar Strukturen erhalten. Zwar glaubte man dann irgendwann nicht mehr daran, dass der Uterus im Körper herumherwandert, sondern im Mittelalter saß er nun schon fest, aber er blieb irgendwie Ursache der umherwandernden Symptome. Und die physikalistischen Mediziner, damit will ich heute schließen, der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts standen vor dem Problem, dass sich in organischer Hinsicht bei Hysterikerinnen überhaupt keine Erkrankungen der Gebärmutter feststellen ließen. Gleichwohl aber diese verwirrenden, ubiquitären Beschwerden blieben. Für das Leiden der Hysterikerin ließ sich eben kein objektiv rationaler Grund finden. Und so wird die Hysterie zur rätselhaftesten aller Neurosen erklärt. Es bleibt der nicht nachweisbare Verdacht, dass es sich irgendwie um eine weibliche Genitalerkrankung handelt. Aber da man nichts nachweisen kann, entsteht auch der Verdacht, dass die Hysterikerinnen ihre wechselhaften und mannigfalten Symptome nur simulierten, dass Hysterie eine Art weibliches Theater sei. Sie merken auch bei Freud, Krise des Rationalitätsbegriffs an einer ganz anderen Stelle. Morgen mache ich damit weiter. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.